Zwei Väter, zwei Mikrofone. Willkommen bei Mitten im Lärm, einem Podcast zwischen Spielplatz, Bühne und Bullshit. Mein Name ist Lukas Baum.
Und ich bin Manuel Tellmann und freue mich, euch begrüßen zu dürfen zur Folge 2 unseres Podcasts. Und zum Einstieg würde ich gerne direkt die Frage auch an dich richten, Lukas. Jetzt war ja unser erster Podcast erst vor kurzer Zeit. Wir haben ihn relativ schnell released und auch schon einiges Feedback erhalten, also ich zumindest. Wie sieht's bei dir aus? Kam schon was bei dir an und wie hat sich's angefühlt?
Bei mir kam sehr viel an, aber genau, ich fange erstmal an, wie es so war für mich, weil einen Podcast zu haben, war auch für mich neu, für dich ja auch. Und es ist schon irgendwie eine andere Nummer. Wir haben ja bisher Bühnenerfahrung, haben Live-Musik gemacht, du viel Studiomusik, aber wirklich sich dann, und so ehrlich kann man ja sein, man hört es ja dann nochmal Korrektur, sich dann fast eine Stunde selber sprechen zu hören, war dann schon irgendwie eine außergewöhnliche Erfahrung. Das war so das Krasseste für mich. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Absolut. Also ich muss sagen, meine Tracks das erste Mal zu hören, das war dann immer so Euphorie. Ja. Und bei dem Podcast, als ich das erste Mal so mich reden gehört habe, war so ein Zwischending aus, oh mein Gott, was kommt jetzt? Ach Gott, wie hört sich das an? So ein bisschen fast schon Eigenschau, also Fremdschau auf die eigene Stimme. Aber auch dann, ich habe mich ertappt, dass ich gegrinst habe bei den Sequenzen, als ich laut gelacht habe. Da habe ich gedacht, ach Gott, ich lache über meine eigene Lache. Keine Ahnung, was das wiederum über mich aussagt, aber ich fand es eigentlich auch echt dann im Endeffekt schön. Und es war ein erstes Mal, so wie du sagst. Ja. Und ich hatte damals eine coole Unterhaltung auch mit einem Kumpel von mir, Robin, mit dem ich ja auch Musik gemacht habe. Und der hat damals über die Musik auch immer gesagt, das Schöne an der Musik ist, dass er erste Male einfach nochmal hervorbringt in so einem Zeitabschnitt oder Altersabschnitt zwischen 20 und 30. Klar, wir jetzt als Eltern haben auch wieder viele erste Male über unsere Kinder halt, aber das war so eine Zeit, wo die Musik dafür gesorgt hat oder unser Schaffen in der Musik, dass man erste Male hat, erstes Mal irgendwie einen Auftritt, Video etc. Und dieses erste Mal Podcast fand ich auch gigantisch, so von der Gefühlswelt her, weil es irgendwie alles mit sich gebracht hat. Also von dem her freue ich mich da auf jeden Fall, bin heute, glaube ich, ein bisschen entspannter. Und
man sieht es dir auf jeden Fall an, also Manu sitzt hier das rechte Bein über das linke Knie geschlagen, wirklich, also entspannt ist der perfekte Ausdruck dafür. Freut mich, dass es dir ähnlich geht. Wir haben auch bewusst nicht vorher jetzt über unsere Gefühle oder Gefühlslagen hinsichtlich der letzten Folge gesprochen, damit wir es hier natürlich im Podcast live miteinander erörtern können. Aber ja, dann ging es uns ähnlich. Feedback hast du angesprochen. Mich hat viel Feedback erreicht. Es gab natürlich auch ein paar, die gesagt haben, hey, das Thema fand ich interessant. Das andere dann weniger. Das ist ja aber auch ganz bewusst so gestaltet. Aber das Schönste fand ich dann, als eine Person gesagt hat, hey, ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für Fußball. Fand aber eure Diskussion um Antonio Rüdiger war es ja trotzdem sehr unterhaltsam. So konnte ich auch verstehen, um was es da wirklich geht, ne? Weil man sonst ja so die Schlagzeilen mitbekommt. Und was mich erstaunt hat, wir haben tatsächlich, was heißt, eigentlich war es erwartbar, aber irgendwie mir auch nicht so bewusst im Vorfeld, was mich erstaunt hat, mich haben mehrere Leute, meine Nachbarin und ein sehr guter Freund angesprochen, warum ich denn so astreines Hochdeutsch im Podcast spreche. Ja, und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und ja klar, also ich habe natürlich, du ja wahrscheinlich auch oder viele Personen oder viele unserer Hörer ja auch, einen privaten kindlichen Dialekt, den ich auch gerne so spreche, aber tatsächlich habe ich im beruflichen Umfeld und vor allem im musikalischen Umfeld, also auf der Bühne, schon ganz lang dieses Hochdeutsch für mich eingeführt, weil ich einfach so einen neutralen Ton, eine neutrale Sprache haben will. Deswegen war es für mich gar nicht so besonders, jetzt in so einem Format Hochdeutsch zu sprechen. Aber war dann doch interessant, wenn dann Personen kommen und sagen, ich habe dich noch nie so reden hören. Ja klar, weil ich mit dir sonst immer spreche wie früher sozusagen. Wie ging's dir da dabei?
Also mega interessant erstmal das Thema, was du damit aufmachst. Ich glaube tatsächlich auch, dass ein Mikrofon in der Hand auch nochmal einen leichten Character-Change macht. Also total, ich glaube ja eher daran, oder vielleicht ist es sogar bewiesen, dazu bin ich zu wenig belesen in dem Thema, dass man in jedem Umfeld, in dem man sich begibt, so einen eigenen Charakter oder einen Charakterzüge stärker hervorhebt, ob du jetzt zum Beispiel mit einer Familie bist oder mit Freundeskreis A, B etc. Und ich habe damals auch schon immer gedacht, wenn wir jetzt irgendwelche Interviews gegeben haben oder sowas, dass ich da vielleicht einen leicht anderen Charakter zeige oder andere Charakterzüge halt in den Vordergrund hebe. Und das hat bestimmt auch viel mit Sprache zu tun. Ich bin ja Sohn von zwei Spätaussiedlern, deswegen habe ich so diesen Heilbronner Dialekt relativ spät, glaube ich, entwickelt. Erst so fortgeschrittenes Grundschulalter, wo dann
auch nicht
halt
wegen Spätaussiedler, sondern
platt, Dad Joke.
Sorry.
Nee, ich find's lustig, meine Eltern, wenn die irgendwas nicht auf Anhieb kapieren, dann nutzen sie auch immer die Spätaussiedlerkarte und sagen, Spätaussiedler.
Ich bin bekannt für schlechte Dad Jokes, da werden auch noch ein paar kommen in diesem Podcast.
Ja. Nee, aber bei mir gab's tatsächlich dann kurzer Zeit halt dieses, ja, du bist oder es ist.
Ja.
Mittlerweile kommt mir das viel affektierter vor, als Hochdeutsch zu reden. Ich habe ja auch lange dann in Karlsruhe studiert und gewohnt und dann halt Hochdeutsch eher wieder geredet. Jetzt kommt es wieder so ein bisschen durch Freundeskreis, dass man so dieses Isch-Disch sagt. Aber da habe ich gar nicht so den Eindruck, dass, schwierig, so ein Schritt in zwei Welten.
Ich fand es interessant, weil ich habe dann wirklich so ein paar Minuten drüber nachgedacht und die Zeit heute ist ja auch ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl, ne? Weil wenn du jetzt an Personen denkst, die in der Öffentlichkeit stehen, gerade auch jüngere Leute, Influencer etc., die haben alle noch natürlich irgendwo ihre Basis und vielleicht noch den Dialekt aus der Region, wo sie herkommen, aber im Endeffekt konnten sich alle irgendwann vor ein paar Jahren auf dieses Hochdeutsch einigen. Und ich merke es ja auch bei meinen Kindern, bei dir wird es genauso sein, mein Sohn spricht, obwohl wir mit ihm natürlich auch manchmal in Dialekt verfallen und seine Omas und Opas logischerweise auch, mein Sohn spricht astreines Hochdeutsch.
Ja.
Weil das einfach, wahrscheinlich liegt es am Kindergarten etc. Wichtig ist für mich aber immer nur, bist du dadurch authentisch? Ne, das ist ja die große Frage. Ja. Und ich glaube, um das einmal zu klären, wenn ich Hochdeutsch spreche, muss ich mich überhaupt nicht verstellen, ich muss mich auch nicht anstrengen. Das ist so in mir drin, weil wie gesagt, Businesssprache, Musiksprache ist schon immer so und beim Dialekt mit Freunden ist es aber genauso. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man so irgendwo, so spricht, wie man es in dem Moment auch fühlt oder denkt.
Ja.
Und mir geht's so. Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal verfällt man trotzdem noch in dieses Ich oder.
Ja, also bei dir kommt es mir jetzt auch nicht affektiert rüber, außer dass gerade ich spreche. Da musste ich kurz schmunzeln, weil es so überbetont war. Aber ja, nee, so wie du sagst, ich glaube, wenn sich das authentisch für einen selbst anfühlt und halt nicht irgendwie aufgesetzt, dann ist es ja gut. Man sollte sich immer wohlfühlen in dem, was man halt trägt. Und irgendwo trägt man ja auch das Wort auf der Zunge und von dem her,
stark.
Ja.
Wir haben aber über Feedback gesprochen, Manu. Wir wollen uns auch gar nicht so auf dem Dialektthema aufhängen. Aber du gestikulierst jetzt schon, du willst jetzt reinspringen. Hattest du noch einen Punkt?
Nein, ich finde es eigentlich ein cooles Thema, deswegen.
Ja, ich auch, total.
Unabgesprochen.
Du legst
ja eine kleine Anekdote. Ich habe jahrelang mit einem ehemaligen Kollege in einem Büro zusammengearbeitet und wir haben halt immer beide hier unsere Kundencalls auf Hochdeutsch gehabt und er kam oder kommt aus der Pfalz und dann hat irgendwann mal seine Mom oder irgendjemand aus der Familie angerufen und auf einmal verfällt er so in so ein Pfälzerisch und ich musste auflegen in dem Call, in dem ich drin bin, weil ich es erstmal gar nicht glauben konnte. Ich habe kurz gedacht, er hat einen Schlaganfall oder sowas. Ich habe aufgelegt und habe gefühlt kein Wort mehr verstanden. Und das fand ich total lustig, weil ich ihn davor nie Dialekt reden gehört habe, aber sobald er dann halt sozusagen wieder mit einem anderen, also mit seiner Familie geredet hat, war er komplett drin und das fand ich damals auch so interessant, was mich darin bestätigt hat, halt je nachdem, mit wem du abhängst, jetzt wenn du mit mir, also wenn wir zusammen sind und viel reden, das ist ja auch meistens oder viel Hochdeutsch, bisschen halt so dieses Heilbronner Zunge noch drin, aber
kommt
ansonsten…
Aber das ist dann genau das, was du vorher angesprochen hast. Ne? Hier ist es das Mikrofon, dort war es dann halt irgendwie der Anruf der Mutter und du bist sofort dann in deiner Welt und dort voll, dann auch authentisch. Ne? Aber weil du, gerade noch so ein Fun-Fact fällt mir gerade ein, weil du das ansprichst mit Dialekten, da habe ich letztens aufgeschnappt. Jetzt hoffe ich nur, dass ich es richtig wiedergebe. Und zwar gibt es ja mehrere Regionen in Deutschland, in der aus dem CH ein SCH gemacht wird. Finde ich übrigens immer sehr sympathisch. Also Isch, ne?
Ein CH, ein SCH.
Genau.
Isch.
Das ist richtig.
So. Ach so.
Aus dem CH, also aus dem wird ein
Isch ja, okay,
gemacht.
Okay.
So. Und dann kam das irgendwie, dann kam die Frage auf, warum viele Leute, die den Dialekt sprechen, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr sympathisch, dann aber umgekehrt manchmal auch aus dem SCH ein CH machen. Ja, also Jupp Heynckes, Bayern-Trainer-Legende, dem ist das oft passiert. Der hat dann gesagt, wir haben es spielerisch, haben wir gut gespielt.
Ah, ich glaube so. Aber, dass das, also ich glaube, dass das ein Sprachfehler ist.
Dachte ich auch, aber dann kam, oder dann wurde angesprochen, na, nee, weil er kann ja trotzdem sagen, richtig. Also dort funktioniert ja das SCH. Da wurde mir erklärt, und ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich überprüft, aber ich fand es dann schlüssig, mir wurde erklärt, und zwar, Leute mit diesem Dialekt haben ja das Problem, dass sie aus dem CH, wie gesagt, dann oft das SCH machen, ne? Also richtig.
Ja. So.
Und wissen, dass das eigentlich falsch ist. Also ihr Kopf weiß, ich spreche das ein bisschen falsch aus.
Ja. Ja.
Und in dem Moment, wenn du dann an der Stelle kommst, wo dein Hirn ein SCH aussprechen will, also sowas wie spielerisch,
ja,
und du aber in dem Kontext bist, wo du dich anstrengst, jetzt dialektfrei oder sauber zu sprechen, Interviews, Ansprache, wie auch immer, so, dann macht dein Hirn reflexartig, ach nee, ich muss doch SCH immer in Richtung CH korrigieren, damit ich eben nicht richtig sage, sondern
na,
richtig.
Gut,
so.
Ja, macht
und
Sinn.
Das passiert dann eben auch an den Stellen, wo es eigentlich falsch ist.
Ja.
Ich will jetzt nicht so weit abbiegen, aber das fiel mir gerade, und das fand ich dann irgendwie interessant, weil wir über Dialekt gesprochen haben, dass es so Dinge immer gibt, und es gibt ja in Deutschland hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Varianten von Dialekten, und ich finde auch schön, wenn es die weiter gibt, aber wenn sich alle auf so ein einigermaßen saures Hochdeutsch zumindest einigen können, bin ich auch dabei.
Ich finde es auch, also jetzt nochmal interessanter, ich habe eine coole Anekdote noch, und da würde ich wieder eine Frage aufbauen, ob ein Dialekt auch dann was mit Kultur oder halt generell so ein bisschen vielleicht auch einer Lebenseinstellung von Leuten zusammen oder ja, ob das zusammenhängt. Man sagt ja zum Beispiel im Rheinischen, dass die besonders froh und lebensfroh sind und sowas.
Ja.
Oder mit dem Pott, dass die besonders direkt sind. Und ich kann mich noch erinnern, um eine Anekdote dran zu hängen, dass ich, als ich beim Bund damals war, mich mit einem unterhalten habe, der auch aus Heilbronn kommt. Ich habe in Ulm da mein Jahr verbracht. Und da stand einer aus dem Pott daneben. Und wir haben halt eigentlich sonst auch untereinander viel Hochdeutsch geredet. Und dann haben wir da so ein bisschen halt den Heilbronner Slang ausgepackt. Und dann hat er sich zu mir umgedreht und nur gesagt so, Tellmann, sag mal, was ist das eigentlich für einen Sprachfehler, den du da hast? Wie nennt man das? Und ich fand das so geil, weil ich glaube, dass der wirklich kurz mal unsicher war, ob das ein Sprachfehler ist oder halt Dialekt.
Ja, der Heilbronner Dialekt ist ja auch so ein bisschen, der ist nicht so ganz schwäbisch, so wie es auf der Schwäbischen Alb oder so. Kommt mal nundre. So dieses Sprechen.
Ja, die würden dich auslachen, wenn du
den
sagen würdest.
Genau, ich habe in Stuttgart gearbeitet eine Zeit lang, und dort wurde ich immer als Badener, also für einen Badener gehalten, weil unser Dialekt dann doch
also
schon.
In Ulm hat mir auch keiner abgenommen, dass wir Schwaben sind. Dann haben sie uns ausgelacht.
Genau. Aber Manu, damit wir uns in dem Dialektthema nicht verlieren, auch wenn es sehr interessant ist, und du hast ja auch wie hast du letztens gesagt, du legst sehr viel Wert auf Wort.
Wort auf Werte.
Wort auf Wert, also Wort auf Wert, Wert auf Wort, sowas, genau.
Ja.
Deswegen hat es absolut seine Daseinsberechtigung, dieses Thema. Und übrigens, weil wir über Feedback für die letzte Folge gesprochen haben, das schönste Feedback, das kam mehrmals, ich weiß nicht, wie es dir ging, war für mich das Feedback, wenn Leute gesagt haben, ich habe es angehört und bla 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 und cool und wunderbar, aber wenn dann am Ende kam, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Absolut, absolut. Also ich finde auch da, um das nochmal abzuschließen, wenn du jetzt zum Beispiel Musik machst oder sowas, dann ist ja so der Wert, den man durch den man anderen gibt, irgendwie ein bisschen augenscheinlicher.
Ja.
Also du machst halt entweder einen coolen Beat oder hast einen coolen Text, singst gut. Aber wenn dir halt jemand sagt, hey, das war interessant, da finde ich schon auch nochmal besonders, weil irgendwie so jemanden beim Reden zuzuhören, muss ja auch irgendwo dann halt Themen sein oder man zeigt Charakter und das ist ja dann irgendwie eine sehr, sehr persönliche Schiene, wo man sich ja auch ein bisschen verletzlich macht. Und wenn dann halt jemand das Feedback gibt, hey, war cool, ich höre euch gerne zu, dann ist das natürlich umso schöner. Bei einem Song ist der Song schön, ja. Wenn du aber irgendwas redest, so, dann hast du ja eine Meinung, eine Stimme, was weiß ich was dazu, was halt sehr, sehr persönlich geht, was das Feedback, positiv wie auch negativ, natürlich auch nochmal viel, viel persönlicher macht.
Voll. Und wenn das dann noch sogar noch einen Wert hatte, der über unsere Gesprächstherapie hinausging, dann ist es umso schöner. So, jetzt sind wir immer noch nicht in unsere Themen reingestartet oder in unsere Überpunkte, Manu. Wir haben es ja letztes Mal gesagt, was ging diese Woche in Klammer Eltern Edition? Werden wir immer wieder aufgreifen. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen schneller drüber rutschen, weil wir schon ein bisschen Zeit verloren haben. Nee, nicht verloren.
Aber okay, bau keinen Druck auf. Ja,
genau.
Okay.
Manu, diese Woche, du hast zwei Töchter. Was ist Interessantes passiert? Was möchtest du uns erzählen?
Ich habe zwei kleine Anekdoten. Also ich habe es ja gerade vorhin schon erzählt. Wir unsere Kleine hat heute die U5 gehabt. Und
also für die Nicht-Eltern, das ist eine Standarduntersuchung.
Sorry, U4. U5 ist jetzt die nächste, genau, U4. Dann wird halt so ein bisschen geguckt, ob die Entwicklung von dem Kind mit dem einhergeht, was sich irgendjemand irgendwann mal ausgedacht hat. So. Ja. Und meine Frau hat dann letzte Woche, glaube ich, angefangen, so ein bisschen auch mal durchzuschauen, was wird in dieser U4 überhaupt getestet. Und dann haben wir, und das ist dann auch eine Frage in deine Richtung, ob das euch auch so geht, dann natürlich so ein bisschen das durchgelesen und mal geguckt, ja okay, macht sie das schon? Ja, wie sieht's damit überhaupt aus? Und im Endeffekt, glaube ich, macht man sich dann mit sowas, generell, auch wenn man das weiß, wir wussten das auch direkt, man macht sich vielleicht so ein bisschen verrückt, obwohl man das gar nicht machen muss. Wir waren jetzt nicht ultra unentspannt, aber doch irgendwie so ein bisschen angespannt, was jetzt die Ärzte sagen, wie die das unser Kind bewerten, so, was total absurd und dämlich ist.
Ja.
So, die ist komplett aufgeweckt, die wunderbar und macht alles, ist brutal weit vielleicht schon bei vielen Sachen, bei anderen vielleicht hinterm Standard oder Standard, aber ist ja auch scheißegal eigentlich, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man sich durch solche Kleinigkeiten halt verrückt machen lässt, weil im Endeffekt war das komplett unaufgeregt heute, Häkchen dran, ja super, passt alles, vielleicht dreht sie sich bald schon so und eigentlich war es ja erwartbar, aber trotzdem gab es so kurz den Moment, ach Gott, macht sie das eigentlich schon? Wie sieht's damit? So, weißt du, was ich meine?
Ganz normal. Wir hatten eine ähnliche Situation, keine U-Untersuchung, aber unser Kleiner hat diese Woche seine, ich weiß nicht, wie der genaue Begriff ist, aber eine Art Vorschuluntersuchung. Also er kommt jetzt quasi ins letzte Kindergartenjahr.
Der Kleine oder der Große?
Also unser Kleiner, aber der Große von den zwei. Der Fünfjährige. Und dann bekommst du vorher auch eine Übersicht oder eine Liste, was die alles, auf was alles getestet wird. Farben, unterschiedliche Farben erkennen, benennen, zählen bis dahin und so weiter. Und dann überlegst du mal kurz und machst du genau, wie du sagst, machst dir Gedanken, boah, erfüllt mein Kind hier alle Voraussetzungen. Aber ich habe für mich festgestellt, klar, es geht drum und ich glaube, das hat mir auch mal ein Arzt gesagt oder war es was eine befreundete Arzthelferin, bin mir nicht ganz sicher. Aber es geht ja nur darum, Ausreißer zu entdecken. Oder meistens sind es dann auch Kombinationen von mehreren Dingen, die auffallen, um gewisse Dinge halt früh zu erkennen. Frühkindlicher Autismus und so weiter. Ich bin jetzt da kein Experte. Aber um das geht's. Und ich glaube, wenn unsere Kinder jetzt bei einem Punkt mal ein bisschen hinterher sind, ist es entwicklungstechnisch auch ganz normal. Da darf man sich nicht so verrückt machen.
Ja. Ja, schon. Also ich finde es, um das nochmal aufzunehmen, und ich glaube, das wäre ein Thema für einen kompletten Podcast irgendwie, weil irgendwie macht man sich ja doch schon auch immer Sorgen. Ich weiß, unsere Kleine, die konnte zum Beispiel relativ früh sitzen, unsere Große, die konnte zum Beispiel relativ früh sitzen und stehen, aber ist dann, hat keine Schritte gemacht irgendwie. Also dieses Gehen.
Ja.
Und dann irgendwann hat man, ja, jetzt müsste sie doch mal laufen, jetzt müsste sie doch mal laufen. Und von einem Tag auf den anderen ist sie dann gelaufen, aber halt nicht dieses Rumtoddeln, weißt du, wo du dann irgendwie drei Schritte machst und hinfliegst, sondern wirklich auf einmal, zack, konntest du laufen, ohne jetzt irgendwie großartig hinzufliegen.
Ja.
Und da muss man dann halt einfach auch immer wieder, vor allem beim ersten Kind, ging es uns vielleicht auch oft so, einfach machen lassen. Das eine redet schneller, dafür fährt das andere mit zwei schon Fahrrad, keine Ahnung. Also gerade auch so im Freundeskreis denke ich dann auch immer, du siehst so viele, viele Unterschiede, aber irgendwo ist ja jeder oder jedes Kind auf seine eigene Art und Weise weiter als jetzt vielleicht der Durchschnitt im Alter und hat vielleicht andere Sachen, wo vielleicht noch
Da hat mir ein guter Freund auch mal einen Tipp gegeben, der zu einem ähnlichen Zeitpunkt Vater geworden war damals. Und ist eigentlich ein ganz stumpfer, aber sehr, sehr guter Tipp. Es gibt ja diese Entwicklungsschritte bei ganz vielen unterschiedlichen Sachen, also sprechen, wie du sagst, laufen. Irgendwann ist es später Fahrradfahren. Irgendwann ist es schreiben und so weiter. Und wenn man manchmal so ein bisschen rauszoomt und von oben drauf guckt, das hast du, keine Ahnung, dreijährige Tochter, vierjährige Tochter, fünfjähriger Sohn, wie auch immer. Und jetzt nehmen wir mal das Laufen, das hast du ja gerade angesprochen. So, jetzt klammern wir mal alles aus, was mit Krankheiten zusammenhängt oder angeborene Dinge, die es ja manchmal gibt, aber ja selten sind. Aber jetzt mal rein von der Entwicklung her. Also ich, und das war der Punkt von meinem Kumpel, der meinte, kennst du so viele Erwachsene, denen man heute noch anmerkt beim Laufen? Boah, die waren jetzt aber mit vier noch nicht so weit, wie sie eigentlich hätten sein müssen. Ja. Oder hörst du bei manchen Erwachsenen noch irgendwie raus, dass die jetzt irgendwie mit vier noch nicht so viele Worte blenden ausgesprochen haben, wie vielleicht andere? Nein. So. Ja. Also am Ende des Tages gleicht sich das meistens irgendwo aus. Klar, es gibt Dinge, auf die man aufpassen muss, wenn die auffällig sind. Die U-Untersuchung hast du angesprochen. Aber ich bin da mittlerweile da recht entspannt. Weil wie gesagt, wenn man so ein bisschen rausgeht und sich vielleicht auch an seine eigene Kindheit erinnert, so eine Mutter von dem Kumpel hat mir gesagt, aus euch alle ist was wahr. Hat sie im Dialekt immer gesagt.
Schon.
So, und wir waren damals auch bestimmt an ganz vielen unterschiedlichen Entwicklungsständen. Ja. So. Also ich glaube, da darf man nicht so viel drauf geben.
Und noch die zweite Anekdote, bevor ich die Frage. Jetzt sind wir drin, Lukas, jetzt sind wir drin. Keine Elternedition, aber irgendwie sind ja nicht nur wir Eltern, sondern auch unsere Frauen. Und ich hatte eine ganz lustige in meinen Augen eine lustige Geschichte, die so ein bisschen auch das Elterndasein oder das Zusammensein von Eltern dann auch widerspiegelt. Wir waren ja vor zwei Wochen hier im Spargelbesen, du und ich, und meine Frau hat auch schon mal hier so Pfannkuchen mit Spargel. Jetzt Spargelsaison ist ja gerade und ich liebe Spargel, weiß ich, spaltet auch die Meinungen, ich liebe ihn. Und ich habe gedacht, ich kaufe mal jetzt am Wochenende Spargel. So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt aber Spargel mitbringe, dann muss ich mir überlegen, was soll ich machen oder was will ich damit machen. Und habe gedacht, dann fühlt sich meine Frau vielleicht dazu verpflichtet, weil ich gerne Spargel mit Pfannkuchen halt hätte, dass sie halt die Pfannkuchen machen muss. Dann habe gedacht, was könnte jetzt eine gute Idee sein? Entweder ich stelle mich halt hin und mache die, oder was halt noch cooler wäre oder nicht, oder was uns noch mehr Zeit sparen würde, habe ich gedacht, ich kaufe einfach Pfannkuchen, so Fertigpfannkuchen. Gibt's ja. So, und dann habe ich gedacht, ja, voll die coole Idee. Dann haben wir Spargel, werfen die einfach rein, wenig Zeit und haben was Cooles zu essen. Dann bin ich damit nach Hause gekommen. Und meine Frau hat mich dann wirklich sehr erstaunt angeguckt und hat gesagt, Schatz, also manchmal habe ich den Eindruck, du kennst mich nicht. was soll ich mit Fertigpfannkuchen so richtig abwertend? Und wir hatten dann echt so eine kurze Debatte. Ja, aber, und ich so, ja, aber ich habe ja an dich gedacht. Das war für mich dann auch echt ulkig und wir mussten beide dann im Endeffekt extrem
herrlich darüber lachen. Ich kann deine Frau verstehen. So, Fertigpfannkuchen, für mich auch falsch irgendwie. So.
Ja. Ich habe sie ja dann noch eingesehen. Wir haben die tatsächlich auch noch nie gekauft. Ich habe so in meinem Kopf, als ich die dann im Kühlregal gesehen habe, das für eine absolut phänomenale Idee gehalten. Aber ja, ich stimme dir und meiner Frau zu. Frisch ist natürlich immer am besten. Und ja, das war für mich aber dann trotzdem eine lustige Situation, wo man gemerkt hat, okay, ich denke zwar, ich tue ihr damit einen Gefallen, aber eigentlich fühlt sie sich dadurch vielleicht sogar angegriffen. Aber genug von mir. Lukas, was ging bei dir diese Woche,
naja, Eltern-Edition? Wir haben jetzt schon viel jetzt auch über mein Vater-Dasein gesprochen. Ich spare mir das auf, weil ich kann das auch noch, ich bringe das in einen anderen Zusammenhang. Ich kann das nächste Woche in der nächsten Folge erzählen. Und würde deswegen sagen, dass wir zu unserer weiteren, wie nennen wir die eigentlich, diese Oberpunkte?
Kategorie.
Weil wir haben, in der letzten Folge ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe mal Rubrik gesagt.
Oder Rubrik.
Kategorie,
ich auch cool.
Überpunkt. Einmal hast du auch das Wort dafür gesucht. Jetzt, wir legen es jetzt live einmal fest. Die neue, eine weitere.
Nee, komm, dann sage ich Rubrik. Dann rudere ich zurück und sage, wir nennen es Rubrik.
Okay, dann bei der Rubrik Track der Woche.
Ja, vielleicht können wir, wenn wir professioneller werden, das dann auch so wie die richtig großen Podcasts. Das hat auch mir jemand gesagt, dass er das cool findet mit so einer verstellten Stimme dann. Weißt du, es kommt einfach dann, wenn wir aus dem Redeflow sind, Track der Woche.
Rubrik Nummer 3, Track der Woche.
Sehr cool. Nur vielleicht noch mit einer cooleren Stimme, aber ja, Track der Woche.
Und da wir ja nicht professioneller werden, wird es nicht passieren. So, Track der Woche. Manu, was war dein Track dieser Woche? Da fegen wir jetzt drüber. So.
Also, ich wollte tatsächlich auch mehr ausholen. Okay, ich merke schon, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Es ist ja schönes Wetter die Woche gewesen schon. Und dann entdecke ich immer so alte Playlists. Und ich habe mich dann tatsächlich auch dabei ertappt, dass ich so eine Oldschool, Hip-Hop-Oldschool-Playlist absolut abgefeiert habe, an unseren Podcast schon gedacht habe und mir überlegt habe, ja, aber was wäre jetzt der Track der Woche, weil ich wirklich die Playlist hoch und runter gehört habe, aber eigentlich wirklich jedes Lied davon voll gefeiert habe. Und dann war ich kurz davor, mir einen Song zu picken und habe dann aber gemerkt, ich würde den nur deswegen nennen, weil ich den am unbekanntesten halte. Das wäre dann Big Daddy Kane gewesen. So ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt. Aber eigentlich war das nicht der Track der Woche. Ich hätte ihn nur genannt.
Weil er unique ist.
Genau, weil ich dann so ein bisschen, oh, guck mal, der kennt sich voll aus, ist voll drin im Game, im Oldschool-Hip-Hop-Game. Aber eigentlich wäre es ein ganz anderer Song gewesen. Und zwar Mobb Deep Shook Ones Part 2, also so wirklich den Oldschool-Track, den alle kennen. Das ist mein Track der Woche, weil ich den einfach am öftesten gehört habe. Bin tatsächlich auch wieder so über Oma, also die Band, die ich letztes Mal genannt hatte, wieder da auf die Playlist gekommen und deswegen relativ unspektakulär jetzt für meine Oldschool-Playlist. Shook Ones Part 2.
Aber warum ist
Put It On von Big L.
Aber ist dein Track der Woche, weil du den diese Woche...
Weil ich den am meisten gehört habe. Also Okay. Stimmt gar nicht Shook Ones Part 2, sondern ich revidiere. Wir machen ja auch eine Playlist draus. Big L, Put It On, auch sehr, sehr bekannt. Aber ich hätte mir gerne ein bisschen was Exklusiveres hier gewünscht. Weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Kannst ja auch gleich sagen, wenn es zu deinem Track der Woche gibt.
Ja.
Früher gerade fand ich es immer total cool in der Umkleidekabine, derjenige am Handy zu sein und dann irgendwelche neuen Tracks zu spielen, wo dann irgendjemand kommt und sagt, boah, geiler Track. Was ist das für ein Track? So derjenige mit einem ganz exklusiven Musikgeschmack zu sein.
Du bringst den Track jetzt groß raus.
Genau, den dann alle feiern. So, ich bin der Erste, der den Track kennt und euch jetzt zeigt und nächste Woche ist der in den Charts. Das war tatsächlich, ja, du schüttelst den Kopf, genau so einer war ich. Genau so ein nerviger Dude war ich teilweise. Also da gab es noch nervigere, aber ich zähle mich damit rein.
Mein Kopfschütteln bezieht sich nicht auf dich, weil ich finde es grundsätzlich ja immer gut, wenn sich Leute jetzt nicht nur über die Mainstream-Musik Gedanken machen. Ja. Mein Problem, deswegen habe ich den Kopf geschüttelt, ist immer nur das, ich brauche immer so ein bisschen Zeit, bis ich wirklich sagen kann, ob ich ein Lied so richtig gut finde. Ja, also ich muss den heute hören, dann nochmal hören, dann nochmal hören und morgen in einer neuen Situation nochmal hören. Und erst dann kann ich sagen, ja, gibt mir was oder gibt mir nichts. Oder wird jetzt ein Top, Top, Top Song bei mir. Ich brauche da einfach eine gewisse Zeit und deswegen tue ich mich immer unheimlich schwer und ganz viele kennen die Situation ja wahrscheinlich auch. Ja, und bei unserem Hintergrund noch, ja, viele wissen dann, der macht Musik oder beschäftigt sich so ein bisschen damit, das ist vielleicht dann noch verstärkt der Fall, ja, dass Leute kommen, am besten dann noch auf dem Handy, wo jetzt die Soundqualität auch nicht die beste ist, boah, hör das Lied mal an, wie findest du das? Und ich muss dann halt immer sagen, ja, ja, cool, ja, aber in Wahrheit kann ich es in dem Moment überhaupt, also, ne, ich kann nicht mal sagen, ob ich es jetzt irgendwie tendenziell gut finde oder tendenziell schlecht. Ich brauchte einfach eine gewisse Zeit. Ich habe schon Lieder gehört, wo ich in dem Moment gedacht habe, boah, was ist denn das jetzt für ein stumpfer Scheiß? Mhm. Komme ich überhaupt nicht drauf klar? Brauche ich nicht und so weiter. Sondern höre ich das in einem anderen Kontext, vielleicht auch mit einer fetten Anlage und merke, boah, ey, der Beat, der haut so richtig rein. Und ich feiere dieses Lied ein halbes Jahr lang. Das kann wirklich passieren. Deswegen tue ich mich da immer brutal, nur tue mir brutal schwer bei so Songs. Ja, das zu deiner Frage. Ich weiß nicht, hattest du noch ein Thema?
Ja, Track der Woche.
Track, ach so, ja. Na, passt perfekt dazu. Passt perfekt dazu. Und zwar, mein Track der Woche ist von Linkin Park, The Emptiness Machine. So. Und zwar, Linkin Park hat ja, also kam ja jetzt wieder, wie nennt man das, wenn die wieder zurückkommen? Revival? Oder
ja.
Wie, ja. Also gab ja den tragischen Fall, dass der Sänger von Linkin Park, Chester Bennington heißt er, ja, dass der gestorben ist und dann die Band entsprechend ihr Gesicht sozusagen verloren hatte. Und jetzt gab es das Revival. Übrigens, fällt mir gerade ein, auch finde ich, wenn wir über Bands sprechen, über Musik, aber es gilt ja eigentlich auch für alles, diese Personalie mit der neuen Sängerin von Linkin Park, also besser kannst du dieses Thema nicht lösen, ja, diese Nachfolge. Mhm. Das war on point, weil, also für mich war immer klar, Chester Bennington, weil ich war früher schon ein großer Linkin Park-Fan, den kannst du nicht ersetzen, ganz außergewöhnliche Stimme, auch irgendwo eine außergewöhnliche Optik, dann auch mit dieser Tragik dahinter, dass du vielleicht als Bandmitglied ja auch nicht irgendwie den verstorbenen Sänger dann in Anführungszeichen ersetzen möchtest. Und jetzt durch die neue Sängerin, einmal ist es eine Sängerin, ja, das heißt in dem Fall schon schwerer vergleichbar. Sie kann aber auf der einen Seite die alten Linkin Park Lieder mega, mega geil rüberbringen, also klingt richtig fett. Und trotzdem hat sie ihren eigenen Stil und trotzdem bleibt dieser Linkin Park Grundsound, die Stilistik erhalten. Also finde ich überragend gelöst. Aber ich will jetzt nicht so tief reingehen, mein Song der Woche, Emptiness Machine, weil, und jetzt haben wir genau das Thema, was ich vorher gesagt habe, der Song kam raus, da fand ich ihn schon cool. Hab den ein paar Mal gehört, ey, haut gut rein, die neue Sängerin, gefällt mir richtig gut, mega, dass Linkin Park wieder da ist. Dann war der auch in den Charts, recht weit oben. Ich fand es einfach ein cooles Lied. Und jetzt war am Wochenende der Trollinger Marathon in Heilbronn, Manuel. Und wie du weißt, habe ich mitgemacht und habe den Halbmarathon gelaufen.
Sehr erfolgreich sogar, habe ich mir sagen lassen.
Ah, jetzt hör auf.
Ich habe ja zurückgezogen.
Du hast dich angemeldet.
Ich habe mich kurz mal angemeldet.
Ist ja schon mal ein erster Schritt. So. genau, und dann bin ich relativ kurzfristig vom Start, bin ich dann so an den Start gegangen zu den anderen. Und dann kam über wirklich so eine fette Anlage genau dieses Lied. Und da habe ich es, glaube ich, auch zum ersten Mal über so eine richtig fette Anlage gehört, bisher immer nur im Auto oder auf den AirPods oder so. Und die haben das hochgedreht, weil es dann in 2-3 Minuten auch dann losging mit dem Start. Und ich habe dieses Adrenalin um mich herum bei den ganzen Läuferinnen und Läufern wirklich spüren können. Also dieses Lied hat so richtig was ausgelöst, ging nach vorne, hatte Schub, war richtig fett. Und ich habe es in dem Moment auch nochmal so richtig gefühlt. Deswegen mein Track der Woche, Linkin Park, The Emptiness Machine. Absolute Hörempfehlung.
Stark. Muss ich mir reinziehen? Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich fände es sowieso interessant, wenn wir in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folge mal das Thema Revival oder Neubesetzungen bei Bands auch mitnehmen würden.
Ja.
Weil es da ganz, ganz viele verschiedene Beispiele gibt. Aber danke dafür. Und dann würde ich sagen, auf zur nächsten Kategorie.
Rubrik.
Ah, Rubrik.
Wir sind jetzt bei Rubriken. Rubrik. Fußballplatz und Straßenrand.
Rubrik Nummer 4. Fußballplatz und Straßenrand.
Manu, ich habe mir heute überlegt, wir greifen von Fußballplatz und Straßenrand mal eher den Straßenrand auf, weil, und du hast mich da letzte Woche in der letzten Podcast-Folge drauf gebracht, als du erzählt hast, bis im Heilbronner Stadtkreis aufgewachsen etc., dass wir das mal thematisieren können. Und zwar, wir sind beide im Heilbronner Landkreis aufgewachsen, du aber in der Stadt und ich eher im Landkreis. Das heißt, ich bin ein Dorfkind, du bist ein Stadtkind. Und mich würde mal interessieren, du hast ja dann auch bei den weiteren Stationen im Leben eher in den Städten gewohnt. Was würde dich denn reizen, auf dem Dorf zu leben? Oder was würde dich daran reizen, auf dem Dorf zu leben?
Puh. Ja, also jetzt sind wir ja gerade auf dem Dorf oder in ländlicher.
Korrekt.
Jetzt sind wir ja in ländlicher Umgebung.
Wir sind so richtig im Dorf.
Ach ja, und jetzt hier fühle ich mich schon wohl, es ist ruhig, es ist irgendwie so ein bisschen abgeschieden, du hast einen weiten Ausblick, sage ich jetzt mal, und hast so ein bisschen Freiheit, das fände ich, glaube ich, an sich cool. Aber ich ertappe mich schon auch immer wieder dabei. Du hast es ja gesagt, ich bin in der Stadt aufgewachsen, habe in Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn eigentlich immer so im Zentrum gewohnt und habe das auch genossen, einfach vor die Haustür gehen zu können und immer ist was los, ich kann alles irgendwie einkaufen und erledigen und spontan sein. Und habe dann eher sozusagen meine Freizeit auf dem Land, Dorf, in der Natur verbracht, so, wenn ich das geplant habe, aber hatte meinen Alltag in der Stadt, weil ich immer den Eindruck habe, und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, dass man so weit weg vom Schuss ist irgendwie und alles so planen muss, keine Ahnung, ich kann hier nicht mal kurz rausgehen und habe dann fußläufig irgendwie eine Einkaufsmöglichkeit, DM, Lidl, was man halt so als Eltern, aber auch als einfach als Mensch braucht. Oder wenn ich mal dann was vergessen habe beim Einkaufen, kurz nochmal rausgehen. Ich gehe mal kurz in die Stadt und gehe ein Eis essen oder keine Ahnung, so, was sollen wir machen? Ja, komm, gehen wir mal in die Stadt und schauen wir mal, was wird sozusagen. Und das hat mich immer gestört. Oder wenn ich durch so Dörfer durchfahre, dann denke ich so, boah, hier würde ich nicht wohnen wollen. Hier bin ich ja ultra weit weg vom Schuss und brauche 40 Minuten in die nächste Stadt. Und so diese Situation fand ich halt immer irgendwie, ja, habe ich ein bisschen abgetan. Oder früher gab es bei uns, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Städter so gesehen. Mhm. Mittlerweile denkt man ja ein bisschen anders. Mittlerweile reizt mich so ein bisschen Randlage oder Dorflage vielleicht so ein bisschen mehr. Aber als jugendlicher Kind hast du halt immer gedacht, ah, jetzt kommen die Dorfies. So,
ja, ja.
Die dann halt sonst nichts haben bei sich.
Genau, ich kann mich aber erinnern, als ich 18 wurde und dann einen Führerschein hatte und Auto fahren durfte, das war für uns alle damals ein noch nie dagewesener Game Changer. Also das war Wahnsinn, wie sich das Leben dann verändert hat. Und ich hatte dann auch so ein paar Freunde so aus dem städtischen Gebiet, die dann den Führerschein vielleicht auch erstmal mit 19 gemacht haben oder sich so ein bisschen Zeit gelassen haben. Das war für uns unverständlich, ne? Weil am ersten Tag, wo es möglich war, wollten wir den Führerschein, um halt rauszukommen. Weil wie du sagst, du bist halt hier schon irgendwo gebunden. Und ich sehe viele Punkte ähnlich wie du. Was ich mir vielleicht rausgreifen würde, wenn ich so drüber nachdenken würde, also was ich am Dorf wirklich schätze, ist, und weil du gerade gesagt hast, ihr habt uns Städter dann wahrscheinlich immer so ein bisschen anders betrachtet. Was mir immer aufgefallen ist, ist so diese Verbundenheit, ja, und ja, auch irgendwo damit verbunden, so gewisse Werte wie Vertrauen, ja, Verbindlichkeit, sich gegenseitig unterstützen, auch mal vielleicht in Phasen, wo man jetzt Unterstützung oder Hilfe braucht, zu wissen, hey, da sind immer Leute da, da gibt es so eine Basis, auf die kann ich mich immer verlassen. Und deshalb nicht nur so auf irgendwie mal ein Jahr gesehen, sondern wirklich auf 10, 20, 30, je nachdem, Jahre gesehen. Das war immer was mir im Dorf unheimlich imponiert hat und was ich immer mega toll fand, wo ich immer das Gefühl hatte, das fehlt so in der Stadt. Also meine Großeltern, auch meine Uroma damals, meine Uroma war noch eine richtige Heilbronnerin, die hat wirklich in Heilbronn City gewohnt. Und ich weiß noch, das war eines der ersten Sachen, die mir als 3- oder 4-Jähriger schon aufgefallen sind, dass wenn du dort, das war, die hatten so ein Mehrfamilienhaus gewohnt, wenn du dort rein bist und es kam ein Nachbar, dann vielleicht gab es ein Hallo, das war aber auch das Maximale. Also es ist kein Gespräch. Und manchmal wusste man auch gar nicht, wer das jetzt war. Und das hat mich damals als Kind vom Dorf sozusagen vollkommen beeindruckt, aber halt im negativen Sinne, weil ich gedacht habe, boah, bei uns ist es total, total anders.
Aber dann mal eine Frage. Wenn ihr jetzt was unternehmt, so als Familie, zieht es euch dann eher in eine Stadt? Also eine Stadt muss jetzt ja nicht Heilbronn sein, ja. Aber Heilbronn gibt es ja auch mehrere Meinungen, was die Attraktivität angeht. Oder eigentlich eine große Meinung, dass es total unattraktiv ist. Aber zum Beispiel hier Öhringen ist ja auch irgendwo, würde ich jetzt eher als Stadt sehen oder sowas. Oder zieht es euch dann noch weiter irgendwo in die Natur oder aufs Land?
Nein, also genau, das ist ein guter Punkt. Uns oder mich speziell auch zieht schon immer in große Städte in meiner Freizeit. Also große europäische Städte war ich wirklich in vielen. Also, dass wir jetzt darüber sprechen, war ja jetzt im Vorfeld bekannt, deswegen habe ich mir da gestern auch mal ein paar Minuten Gedanken drüber gemacht. Ich bin schon ein Dorfkind und habe immer gern im Dorf gewohnt, mache das auch immer noch sehr gerne. Aber, und ich glaube, das ist so meine Art und Weise, das zu leben. Ich dachte mein Leben lang immer, eigentlich müsstest du in die Stadt. Mhm. Das war immer so. Mhm. War immer so das, was ich vor mir hergetragen, aber das stand so immer so ein bisschen drüber. Ich gedacht habe, hey, in der Stadt gibt's das, ne, du kannst das machen. In der Stadt ist Trubel, ich mag Trubel. Ja, in der Stadt hast du viele Möglichkeiten. Eigentlich müsstest du in die Stadt. Also das stand immer so nebendran, aber am Ende des Tages habe ich immer auf dem Dorf gewohnt. Ja. Mhm. Hab mir aber immer gesagt, eigentlich ist es in der Stadt viel besser. So. Habe ich mir so vielleicht unterbewusst gesagt. Und es führt aber in der Konsequenz dazu, und deswegen finde ich es jetzt auch ganz cool, dass ich jetzt auf dem Dorf lebe, aber natürlich jede Möglichkeit nutze, in Städte zu gehen und auch, sagen wir mal, auch immer probiere zu adaptieren, wenn ich merke, das ist jetzt hier mir gerade ein bisschen zu dörflich oder das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu... Ja, keine Ahnung, diese klassischen Vorbehalte, die es halt gegenüber den Dörfern gibt, wird mir jetzt gerade ein bisschen zu krass, dann orientiere ich mich wieder an der Stadt. Und das ist, glaube ich, so für mich ein Weg, der sich, ja, bewährt hat und der sich auch richtig anfühlt. Aber wie ist das bei dir? Also, hattest du mal das Gefühl, boah, eigentlich hätte ich gern, oder gerade vielleicht auch im Urlaub, hätte ich gern jetzt mal 3 Wochen ein Landhaus, wirklich nichts drumrum, wo mich niemand stört, wo ich Ruhe hab?
Ja, also ich habe die Frage ja auch so ein bisschen aus dem Hintergrund gestellt, weil meine These jetzt, ohne dass wir darüber gesprochen hatten, wäre, wenn du halt in der Stadt wohnst, also deinen Alltag da gestaltest, dann will man ja vielleicht immer so ein bisschen in seiner Freizeit auch dem Alltag entfliehen, mäßig. Und um da vielleicht auch nochmal ein bisschen Kontext zu bringen, ich habe ja mit meiner Frau, bevor wir jetzt in den Stadtteil gezogen sind, wirklich in der Stadtmitte gewohnt und da war es noch viel, viel krasser, dass wir dann, wenn wir was unternommen haben, eigentlich irgendwo hin sind am Wochenende, wo es dann halt ein bisschen ländlicher, dörflicher in die Natur gegangen, weil wir halt wirklich unter der Woche rausgegangen sind und du hattest so Fußgängerzone, da Weinpavillon unten am Neckar etc. war gefühlt mein Vorgarten und es war zu der Zeit extrem cool, als wir zu zweit waren, aber als wir dann eben schon wussten, okay, Nachwuchs steht jetzt an und auch Nachwuchs dann bekommen haben wir uns ja auch überlegt, okay, wo ziehen wir jetzt hin? Und jetzt irgendwo noch weiter raus, Dorf, um es bei der Diskussion zu lassen, Dorf oder Stadt, war für uns raus, aber halt entweder so ein Stadtteil in Randlage oder halt wirklich ein Städtchen oder ein Dorf anliegend wirklich an Heilbronn. Das wäre noch drin gewesen, so Nordheimleingarten hier in die Richtung. Das wäre noch okay gewesen, aber weiter raus wollten wir dann nicht. Und ich kann jetzt mittlerweile auch, deswegen kann ich es voll nachvollziehen, beide Welten ja auch verstehen, weil da, wo wir wohnen, kleiner Stadtteil, ist ja auch eine komplette Bubble. Jeder kennt sich, jeder kennt die Kinder irgendwie des anderen mit Vornamen. Ich weiß, ich habe ja relativ viel selbst oder wir machen, versuchen relativ viel selbst zu machen und habe neulich auch wieder im Garten gearbeitet und dann kommen so ein paar Leute eigentlich random vorbei, mehr oder weniger, die dich halt jetzt kennen, weil du bei denen wohnst so oder weil es deine Nachbarn sind und bieten dann Hilfe an. Hey, wenn du das nächste Mal was machst, dann sag doch Bescheid. Und das ist nicht nur irgendwie ein Geschwätz, sondern zuverlässig.
Ja.
So, und in der Stadt, wo, als wir da gewohnt haben, auch in einem Mehrfamilienhaus, die Gesichter, also ich hätte sagen können, ja, der wohnt bei uns da in dem Haus,
ja,
aber kein Name, kein gar nichts. Und wenn mich da irgendjemand gefragt hätte, hey, wenn ich da irgendjemand was tragen hätte sehen, dann wäre es mir nicht egal gewesen, aber es hätte jetzt nicht so den Verbindlichkeitsfaktor gehabt. Und, was mir gerade einfällt, unabgesprochen, es gibt eine Studie, die zeigt, wenn ein Mensch zum Beispiel jetzt hier in einem Dorf umfallen würde oder wenn jetzt hier ein Mensch liegen würde und eine Person kommt vorbei, dann würde die den direkt ansprechen, so nach dem Motto, hey, alles klar, geht's dir gut?
Ja.
Wenn das aber in der Stadt passiert, macht es niemand. So, und ich glaube, das zeigt auch viel, was halt den Zusammenhalt angeht. Hier vertraut man einander. Hier hättest du keine Angst, dass von der Person, die auf dem Boden liegt, irgendwie Gefahr ausgeht. Und dadurch, dass man in der Stadt in der Masse untergeht, und es könnten ja auch andere helfen, warum soll ich das machen in der Stadt? Oder vielleicht geht auch Gefahr von dem aus,
ja,
verliert man sich halt so ein bisschen in der Masse. Und für mich, kann ich nur sagen, hat sich jetzt so das Zwischending als die goldene Mitte irgendwo bewahrheitet. Wir haben einen kleinen, feinen, eingespielten Freundeskreis von Kids und Eltern, haben die Nähe halt zu der Stadt. Ich kann mich in den Bus setzen, ich setze mich aufs Fahrrad, bin in 20 Minuten drin, aber habe auch so ein bisschen die Ruhe. Ich habe meinen Garten und alles ist gut.
Wir haben, als wir hier neu gebaut haben, habe ich mal im Obergeschoss vergessen, ein Fenster zuzumachen. Das Fenster zur Straße hin. Und ohne Witz, ich glaube, nach 30 Minuten hatte ich einen Anruf und drei Nachrichten von vier unterschiedlichen Nachbarn,
okay,
die mich darauf hingewiesen haben. Hey, Fenster offen, schau lieber mal. Das, aber genau der Punkt, den du sagst, ja, man vertraut sich, man schaut nacheinander. Und Manuel.
Lukas.
Es wird jetzt fast schon zum Running Gag, aber Rubrik Nummer 5. die Diskussion über unsere unterschiedlichen Musikursprünge. Ich glaube, wir müssen sie wieder nach hinten verlegen.
Ja.
Es hat so gut funktioniert, die Leute damit zu locken. Das machen wir jetzt einfach noch eine Woche.
Ja, genau, das ist aber der Cliffhanger.
Aber es spricht ja auch für diesen Podcast. Wir haben einfach sehr viele Themen, über die wir sprechen. Deswegen müssen wir diese Rubrik jetzt wieder streichen. Aber zum Abschluss, Manu, haben wir, wie beim letzten Mal, noch eine Frage der Woche, wo mich deine Einschätzung interessieren würde. Und zwar, was sagt der Name über eine Person aus?
Ja, ich finde es gut, dass wir
die... Ich meine den Vornamen, ne?
Ja,
Vornamen.
Ja. Also hab ich mir gedacht, ich finde es gut, dass wir die Frage nie vorher absprechen und dass die so ein bisschen Spontanität bringt, aber muss gestehen, dass ich diese Frage oder der Frage auch schon begegnet bin. Vor 2 Wochen hat mich ein Kollege nämlich angesprochen und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber dass der Name plus das Horoskop relativ eindeutig sein soll über die Person, die du bist. Ich habe es jetzt nicht geprüft, Ich habe kein Horoskop oder mein Name jetzt nicht irgendwie nochmal danach analysiert. Aber muss schon sagen, dass ich über die Jahre, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, absoluter Humbug, schon so ein bisschen auch den Eindruck habe, dass ein Name schon im Normalfall was über eine Person aussagen kann. Es gibt ja auch immer den Ausdruck, ja, guck mal, das ist so ein richtiger Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist so eine richtige Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging bei der Auswahl eurer Namen. Du hast ja schon verraten, welchen Namen, einen außergewöhnlichen Namen ihr da gewählt habt für euren Kleinen. Ich kann mich aber erinnern, gerade auch bei der ersten bei uns, dass wir schon auch Namen auf der Liste hatten, wo entweder meine Frau oder ich dann gesagt haben, nee, der Name ist raus. Da kennt man jemanden und Das findet man komplett unsympathisch.
Das heißt, du sagst, dass ein Name schon Charakter formt oder ein Mensch so ein bisschen beeinflusst?
Ich weiß nicht, ob ich dir das mit Ja oder Nein beantworten kann.
Doch, du musst jetzt Ja oder Nein sagen.
Dann sage ich Ja, weil ich finde, das ist eine Klammer. Es ist so eine Klammer um eine Person, ist der Name. Und eine Klammer macht ja auch was aus.
Okay, weil ich sage Nein. Mhm. Ich sage, Name macht überhaupt nichts mit einer Person und sagt auch nichts über eine Person aus. Ich muss auch eine Klammer setzen. Ich klammer nämlich, natürlich, wenn du jetzt Migrant bist, so, oder hast vielleicht Eltern, die ursprünglich aus einem anderen Land kommen, dann hast du einen Namen, der aus diesem Land kommt, hast du vielleicht dadurch ein bisschen mehr Identifikation zu diesem Land, wenn du zum Beispiel in Deutschland geboren bist. Sowas klammer ich jetzt mal aus. Aber ich glaube, eigentlich sagen Vornamen nur was über die Eltern aus. Also über die Person selbst überhaupt nichts. Ich glaube, es wäre egal, ob du jetzt ein Manuel wärst oder ein Sebastian oder ich ein Lukas oder ein Michael. Ich glaube wirklich, es wäre nicht wichtig. Wenn ich aber auf die Eltern schaue, und das habe ich nämlich gemacht, ich habe da mal überlegt, und zwar mein Name Lukas, also ich bin 1990 geboren, den gab es da logischerweise schon, der war aber erst so 4-5 Jahre später immer in den Top 3 im Ranking in Deutschland. Mhm. Also als ich geboren wurde, gab es schon Lukasse, aber bei weitem nicht so viel. Und das passt schon sehr gut zu meinen Eltern, wenn ich jetzt speziell an meinen Vater denke, der immer schon sein ganzes Leben sehr fortschrittlich denkt, sehr am Zahn der Zeit ist, außer was sein Kleidungsstil betrifft. Sorry, Dad. Aber
hört er den Podcast an?
Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht mit ihm drüber gesprochen. Aber nee, der hatte zum Beispiel vor mir Facebook. So, und ich war immer eigentlich aktuell, was sowas betrifft. Ja, aber der hatte vor mir einen Facebook-Account und hat mir irgendwann gesagt, ja, das ist es, der neue Shit sozusagen. Aber, ne, also das passt ganz gut. Und jetzt, du hast unsere Jungs angesprochen, die haben auch beide Namen, die, ja, nicht besonders, ich finde das immer schon so wertend. Ja, jedes klingt jetzt cheesy, aber jedes Kind ist besonders. Oh, das ist so. Aber, nein, aber uns war wichtig, dass wir einen Namen haben, wo wir jetzt noch nicht irgendwo vorher eine Einordnung dazu haben, weil wir vielleicht schon jemanden kennen. Und dass es halt in irgendeiner Form, ja, und jetzt sage ich es doch, besonders ist, was jetzt die Namen betrifft. Mhm. Ja? Und das spiegelt uns als Eltern halt auch wieder. Ja? Ich probiere auch irgendwo vielleicht manchmal so ein bisschen nicht gegen den Strom zu schwimmen, aber jetzt auch nicht komplett mit dem Strom, sondern manchmal vielleicht so ein bisschen quer. Mhm. Ja? Und deswegen glaube ich, es sagt sehr viel über die Eltern aus, weniger über die Person an sich.
Ja,
also beim Horoskop gebe ich dir übrigens recht. Horoskop ist was anderes, weil ich glaube schon, es hat einfach einen Einfluss drauf, ob in deinen ersten 3 Lebensmonaten die Sonne scheint oder es immer regnet oder es 0 Grad hat oder 30 ja. Grad. Ich glaube, das macht schon was mit dir. Deswegen, Horoskope sind, glaube ich, aussagefähiger als der Name.
Ja, also da muss ich auch sagen, ich habe früher auch von Horoskopen gar nichts gehalten, weil man ja dann oft so hört, ja, jedes Horoskop ist ja so geschrieben, dass es irgendwie auf jeden passt. Aber ich habe jetzt in jüngster Vergangenheit tatsächlich mich dabei ertappt, dass ich eine Kollegin gefragt habe, bist du Stier? Mhm. Also vom ja, Sternzeichen. Ja, ja, ja. Weil ich mich da halt so in vielen Sachen so wiedererkannt habe und gedacht habe, ja, das wird voll auf den Stier passen. Und obwohl ich da eigentlich so meine eigene Gedankenwelt gar nicht dran glaube, aber dann doch gemerkt habe, okay, irgendwas catcht mich doch da vielleicht dran. Und ja, ich gebe dir recht, total cooler Ansatz. Ich finde, es ist aber ein Thema und da vielleicht auch die Abmoderation oder ein Cliffhanger auch für nächstes Mal, dass wir da auch nochmal tiefer einsteigen können und ich mir Gedanken mache, weil ich es ein super interessantes Thema finde und nicht so oberflächlich behandeln will. Was macht ein Mensch eigentlich aus? Also Horoskop würde ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen sehen, das sind halt die Dinge, die seit deiner Geburt halt feststehen, entweder du bist halt im Winter oder im Sommer geboren und es gibt Dinge, die beeinflussen dich ja, also die formen deinen von Gott gegebenen oder halt von Anfang an gegebenen Charakter, also äußere Einflüsse, wie zum Beispiel dein Name, Freunde, Familie etc. Und was formt eigentlich deinen Charakter? Wer bestimmt oder wer hat bestimmt, was aus Luke wird oder warum bist du so geworden, wie du heute bist? Da können wir uns ja mal Gedanken machen und das Thema auch nochmal für nächstes Mal mitnehmen.
Philosophie bei Mitten im Lehr.
So, es wird tiefgründiger.
Wir haben also wieder einige Teaser für nächste Woche. Wir halten fest, wir sprechen über die Schöpfung. Nee, das wäre zu weit gefasst. Aber ich finde es ein interessantes Thema, was Menschen eigentlich ausmacht oder vielleicht auch auszeichnet. Und lass uns das gerne beim nächsten Mal erörtern. Das Thema Musik nehmen wir wieder mit, wie gesagt.
Safe.
Und, aber das schieben wir auch aufs nächste Mal. Mir wurde noch gesagt, ey, erklärt bitte nochmal, wie euer Titel des Podcasts zustande kommt. Mitten im Lärm.
Ja, dann wird man das auch nochmal.
Der hat nämlich aufdecken. tatsächlich einen Hintergrund. Und, ach, übrigens noch was, Feedback, um den Kreis jetzt rund zu machen. Unser Podcast-Foto, also unser Profilbild, sagt man das so bei einem Podcast, kam erstaunlich gut an. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ich wurde oft gefragt, welcher davon ich bin, ja. Welcher du. Ich habe eigentlich gedacht, dass es am Schnauzer erkennbar wäre. Ich habe den mir extra nochmal richtig schön stehen lassen letzte Woche.
Ja.
Aber ja, genau, rechts bin ich. Für alle, die gefragt haben. Kam sehr gut an. Und, Lukas, ganz, ganz wichtig an der Stelle, ein fettes Shoutout in alter Rap-Manier an Peter Rock für unser Intro und das Outro.
Bravo, Peter.
Da habe ich nämlich auch viel positives Feedback bekommen und finde es auch phänomenal, dass wir dieses Stück Kunst nutzen können für uns.
Genau, was ihr gelabert habt, war scheiße, aber das Intro oder das Outro war geil.
Geil. Ja, reicht schon.
Nein, vielen Dank, Peter. Und ich würde sagen, Manu, wir moderieren die Podcast-Folge ab. Vielen Dank ein weiteres Mal fürs Zuhören. Wir sind überwältigt, muss man jetzt wirklich zum Schluss auch mal sagen, von den Klickzahlen, wie oft der Podcast gehört wurde. Wirklich vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese tolle Resonanz. Das war Mitten im Lärm für diese Woche und die letzten Worte hat Manu.
Peace out, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Mitten im Lärm, der Podcast mitten im Leben. Macht's gut.